Liebe Gemeinde, es gibt keinen Tag, an dem ich Gott nicht für die Gemeinde in Hamburg-Altona danke. Was würdet ihr denken, wenn ich dies zu euch sage? Was würdet ihr denken, wenn vielleicht nicht ich das nur zu euch sage, sondern wenn das zum Beispiel der Präsident der Baptisten zu uns sagen würde? Was würdet ihr denken, wenn Hartmut Riemenschneider sagen würde, es gibt keinen Tag, an dem ich Gott nicht für die Gemeinde in Hamburg-Altona danke? Es gibt eine Gemeinde, der ist so etwas passiert. Der bedeutende Missionar und Kirchengründer Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich und er sagt Folgendes. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, die Hoffnung, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündigten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Liebe Gemeinde, wie wäre es, wenn wir hier in Altona so etwas hören würden? Wie würden wir darauf reagieren? Ich vermute, es gäbe einige, die würden sagen, willst du uns veralbern? Schau dir doch mal an, unsere Gemeinde. Wir waren einmal eine so große und bedeutende Baptistengemeinde. Es ist noch keine 100 Jahre her, da hatten wir über 1000 Mitglieder. Und jetzt? Sieh dich doch mal um und sieh die kleine Schar. Ein Gottesdienstbesuch von vielleicht 120, 130 Menschen. So ein Lob für unsere Gemeinde, das geht doch an der Realität völlig vorbei. Und die, die so etwas sagen, die haben nicht Unrecht. Unsere Gemeinde ist tatsächlich kleiner geworden. Doch vergleichen wir unsere Gemeinde einmal nicht mit der großen Gemeinde Hamburg-Altona, der Gemeinde aus der Vergangenheit, sondern vergleichen wir sie stattdessen einmal mit der Gemeinde in Thessalonich, der Gemeinde, die Paulus so überschwänglich lobt. Die Gemeinde in Thessalonich, die hatte keine 1000 Mitglieder. Sie hatte noch nicht einmal 100 Mitglieder. Eine kleine Schar von Christen versammelte sich in einem Haus. Erst vor kurzem hatte Paulus diese Gemeinde gegründet. Es gab damals einige gottesfürchtige Griechen, ein paar Juden und einige vornehme Frauen. Sie waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Doch unmittelbar nach dieser Gemeindegründung, da war kein Wachstumsboom eingetreten. Im Gegenteil, die Gemeinde wurde mit nicht wenig Schwierigkeiten konfrontiert. Die größte Schwierigkeit war sicher die soziale Ausgrenzung. Wir können uns das so vorstellen, die Freunde und die Familie der Christen, die sahen in ihnen jetzt religiöse Spinner. Menschen, mit deren Lebenskonzept doch kein klar denkender Mensch einverstanden sein konnte. Jeder, der etwas auf sich hielt, der besuchte eine angemessene religiöse Gruppierung. In einen griechischen Tempel ging man oder vielleicht auch noch in eine jüdische Synagoge. Aber doch nicht zu so einer kleinen und unbedeutenden Gruppe. So eine Gruppe, die muss doch geächtet werden. Nicht nur geächtet, nein, so eine Gruppe darf doch gar nicht geduldet werden. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie das Volk gegen die Christen aufgewiegelt wurde. Die Christen wurden als Unruhestifter und als politische Aufwiegler gesehen. Eine ganz vergiftete Atmosphäre. In so einer vergifteten Atmosphäre kann eine Gemeinde gar nicht wachsen. Wenn in der heutigen Zeit Gemeinden nicht wachsen, dann hat das sicher andere Ursachen. Es gibt Untersuchungen dafür, die versuchen herauszufinden, warum Gemeinden heute nicht wachsen und warum andere Gemeinden doch wachsen, obwohl sie in ähnlichen Situationen sind. Doch davon soll jetzt nicht die Rede sein, denn Paulus redet auch nicht davon. Er sieht nämlich nicht die vielen Schwierigkeiten der Gemeinde, er lobt die Gemeinde. Er lobt sie und sieht dabei nicht an der Realität vorbei. Paulus geht nämlich nicht auf die Mitgliederzahl der Gemeinde ein, sondern er betrachtet den Glauben der Gemeinde. Nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die Qualität. Eine Qualität, die nicht an der Anzahl der Gottesdienstbesucher gemessen wird, genauso wenig wie an der Zahl der Gemeindeveranstaltungen, die innerhalb der Woche stattfinden. Paulus lobt den Glauben der Gemeinde. Er spricht nicht von denen, die alle noch hätten in die Gemeinde kommen können, die es aber aus welchen Gründen auch immer nicht getan haben. Und es gab damals sicher auch viele, die sich dem gesellschaftlichen Druck nicht gestellt haben. Menschen, die sich unter diesem Druck von der Gemeinde abgewandt haben. Sowas ist ganz menschlich und da braucht gar keiner mir etwas anderes erzählen. Sowas ist so menschlich und es bleibt einfach nicht aus. Paulus spricht aber nicht von denen, er geht gar nicht darauf ein. Er spricht von den anderen, von denen, die da sind. Paulus spricht nicht nur von ihnen, sondern er spricht auch zu ihnen. Es geht um sie und nicht um die anderen. Die kleine Schar der übrig gebliebenen Gemeindemitglieder, die kleine Schar, die wird gelobt. Dieses Lob an die Gemeinde in Thessalonich, dieses Lob gebe ich jetzt einmal an die Gemeinde in Altona weiter. Allerdings nicht so, als würde ich euch jetzt loben, sondern so, als würden wir uns gegenseitig loben. Wir alle, wir können uns gegenseitig zusprechen und sagen, wenn wir das möchten, es vergeht kein Tag, an dem ich Gott nicht dafür danke, dass es die Gemeinde in Hamburg-Altona gibt. Immer wieder erinnern wir uns daran, wie entschieden wir unseren Glauben in Taten umsetzen. Glauben in die Tat umsetzen. Jeder von euch kann jetzt einmal überlegen, wo sehe ich, wie Glauben in die Tat umgesetzt wird. Ich tue das jetzt einmal stellvertretend und erinnere mich. Ich denke an die Ältesten und an den Vorstand der Gemeinde. Menschen, die sich darüber Gedanken machen, was tut der Gemeinde gut. Wir hatten gestern ein Forum im Vorstand. Wir waren 13 Leute. Und diese Menschen haben sich alle Gedanken darüber gemacht, über die Zukunft der Gemeinde. Wir können Gott dafür danken, dass diese Menschen ihren Glauben nicht für sich allein leben, sondern dass sie ihn für die Gemeinde fruchtbar werden lassen. Ich erinnere mich auch an manche Gespräche mit Christen aus der Gemeinde. Jemand erzählt mir, ich versuche meinem Kollegen zu erzählen, dass ich Christ bin. Dieser Mensch sagt dann aber genauso traurig, der andere, der interessiert sich leider nicht dafür. Im Sinne des Paulus können wir jedoch sagen, hier hat jemand seinem Glauben eine Tat folgen lassen. Jemand bekennt seinen Glauben vor einem anderen Menschen, unabhängig davon, wie der andere reagieren mag. Hier hat jemand seinen Glauben in die Tat umgesetzt. Dann sehe ich auf die Menschen, die sich jeden Sonntag dafür einsetzen, dass es diesen Gottesdienst hier gibt. Ich zähle jetzt einmal auf, wie viele Menschen jede Woche für einen funktionierenden Gottesdienst gebraucht wird. Es muss einen Hausmeister geben, der die Türen öffnet, die Räume lüftet, die Heizung aufdreht, den Raum putzt, die richtigen Liednummern in den Halterungen befestigt. Dann gibt es eine Person, die den Blumenschmuck richtet, ein Organist, der die Lieder spielt, jemand, der die Technik bedient und dafür sorgt, dass die Predigt ins Internet kommt, jemand, der den Kinderteil im Gottesdienst übernimmt, einen Ältesten, der im Gottesdienst spricht oder eine Älteste, jemand, der den Lob- und Dankteil übernimmt, jemand, der die Kleinkinderbetreuung übernimmt und jemand, der die Sonntagsschule übernimmt und jemand, der predigt. Wenn darüber hinaus noch das Abendmahl ist, dann sind noch 4 weitere Personen beschäftigt. Wir sind jetzt schon bei 14 Personen. Wenn ich dazu die Leute mitzähle, die an der Tür stehen und begrüßen, Liederbücher austeilen, Kaffee kochen und spülen, ich denke mal, dann sind wir bei ungefähr 20 Personen. Und das jede Woche. Bei 120 Gottesdienstbesuchern, dann ist das rein rechnerisch jeder Sechste, der sich allein für einen einzigen Gottesdienst einsetzt. Und wenn der Chor singt, dann sind es noch mehr. Gar nicht zu reden von den vielen anderen Veranstaltungen in der Gemeinde, von dem Gemeindebrief und. Alle lassen ihrem Glauben Taten folgen. So etwas, das ist doch ein Lob wert. Paulus lobt die Gemeinde und sagt, ich denke täglich daran, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Und wenn ich das dann höre, unermüdlichem Einsatz aus Liebe, dann sehe ich die Menschen vor mir, die Altgewordene und Kranke besuchen. Es ist für mich immer etwas ganz Besonderes, wenn ich Altgewordene und Kranke besuche und wenn diejenigen mir dann erzählen, ach, weißt du, der oder der aus der Gemeinde, die kommen ganz regelmäßig zu mir und die erzählen dann immer, was in der Gemeinde ist. Und ich habe dann das Gefühl, ich bin dabei in der Gemeinde. Und wenn ich das höre, dann freue ich mich auch besonders darüber. Neben dem Glauben, den wir Christen in die Tat umsetzen und der Liebe, die uns dazu bringt, dass wir uns so engagiert für die Gemeinde einsetzen, daneben lobt Paulus als Drittes die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Diese Hoffnung, die zeichnet uns Christen jeden Tag aus. Selbst die Christen, die so alt und krank geworden sind, dass sie sich nicht mehr aktiv für die Gemeinde einsetzen können. Selbst sie dürfen sich in dem Lob des Paulus wiederfinden. Denn wir Christen alle, die Gesunden und die Kranken, die Aktiven und die, die weniger Zeit für die Gemeinde haben, wir alle bleiben standhaft in der Hoffnung. Unsere Hoffnung setzen wir Christen allein auf Christus. Das zeichnet uns Christen aus. Tätiger Glaube, Einsatz aus Liebe und standhafte Hoffnung. Diese 3 Dinge, die verdienen ein Lob und nichts anderes. Und weil wir dahingehend hier in Altona im Prinzip nicht viel anders sind als die Gemeinde in Thessalonich, aus diesem Grund dürfen wir uns das Lob des Paulus auch zusprechen lassen. Und vielleicht denkt der eine oder andere von euch heute Abend im Gebet an die Gemeinde und sagt, so wie Paulus zu Gott, danke Gott, dass es die Gemeinde in Altona gibt. Jetzt wäre diese Predigt allerdings keine Predigt und der erste Thessalonicher Brief kein Brief, der in der Bibel aufgenommen wäre, wenn es an dieser Stelle allein an ein Lob für Menschen gegangen wäre. Denn weitaus mehr noch als ein Lob für uns Christen geht es hier um das Lob Gottes. Denn wenn wir es genau nehmen, dann ist das, was jeder von uns in der Gemeinde tut, wenig. Selbst wenn wir uns noch so sehr engagieren, wenn wir wirklich alles geben, was unsere Zeit und Kraft zulässt, es ist trotzdem wenig im Vergleich zu dem, was Gott für uns getan hat. Denn Gott hat uns erwählt. Aus Liebe hat er mich und dich erwählt und er hat uns damit ausgezeichnet. Ausgezeichnet, dass er uns den Glauben geschenkt hat, den Glauben an Gott, den lebendigen und wahren Gott und den Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn, an ihn, der gestorben und der auferstanden ist und der jetzt im Himmel bei Gott ist. Paulus hört nicht auf, immer wieder erzählt er von diesem Gott, von unserem Gott und er erzählt von seinen besonderen Taten. Immer wieder erzählt Paulus von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können den gesamten Brief des Paulus durchlesen. Von einer Sache spricht Paulus wieder und wieder. Und diese Sache ist das Evangelium. Es ist die gute Botschaft, die Botschaft, die uns immer wieder neu verkündigt wird. Die gute Botschaft, dass der lebendige und wahre Gott sich uns Menschen zugewandt hat. Er hat seinen einzigen Sohn auf diese Erde gewandt und gesandt und er hat ihn nach seinem Tod am Kreuz aus diesem Tod wieder auferweckt. Durch ihn, durch Jesus, haben wir eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Eine Beziehung, die die Grundlage dafür bildet, dass, so wie es hier in diesem Text heißt, die Grundlage, dass Jesus uns vor dem kommenden Gericht rettet. Heute und für alle Ewigkeit sind wir gerettet, erlöst durch das wunderbare Handeln Gottes. Ein Handeln, das alles Handeln von uns Menschen nur in den Schatten stellen kann. Das Handeln dieses Gottes verdient ein Lob. Wenn schon unser menschliches Handeln Lob verdient, das Handeln, was im Vergleich zum Handeln Gottes doch letztendlich zu verblassen scheint. Zu verblassen angesichts der großen Taten, der Taten, mit denen Gott an uns gehandelt hat. Das Handeln Gottes, das ist so bedeutend, nicht weil es einmal vor langer Zeit geschehen ist, sondern weil es damals geschehen ist und bis heute wirksam geblieben ist. Nicht nur die Christen damals in Thessalonich wurden von Gott erwählt. Nicht nur ihnen hat Gott den Glauben an Christus ermöglicht. Nicht nur sie wurden von Gott zu einer christlichen Gemeinde verbunden. Wir genauso. Und wenn Paulus damals die Gemeinde in Thessalonich sieht und nichts anderes tun kann, als Gott dafür zu danken dafür, dass er Glauben geweckt hat und dass er Menschen erwählt hat. Wenn Paulus das kann, dann können wir das genauso. Denn genauso wie Gott damals an den Christen in Thessalonich gehandelt hat, so handelt Gott noch heute. Nicht in messbaren Zahlen, sondern an einer sichtbar gewordenen Kraft. Paulus spricht von der Kraft und der Macht des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist erfüllt Menschen. Nicht nur die Worte von Predigern wie Paulus erfüllen Menschen. Nicht nur Texte wie der Bibeltext. Nicht nur solche Texte bewegen Menschen, sondern vor allem die Kraft des Geistes Gottes. Eine Kraft, die Menschen Zuversicht bewirkt und ein Geist, der für Gott begeistert. Wer diese Kraft Gottes ganz persönlich erlebt hat, der weiß auch, wovon Paulus jetzt spricht. Wovon Paulus spricht, als er sagt, wie die Thessalonicher trotz mancher persönlicher Schwierigkeiten eine ganz tiefe innere Freude erfüllt hat. Eine Freude, die geholfen hat, manche Widrigkeiten des Lebens zuversichtlich zu ertragen. Das ist nämlich die Art und Weise, wie Gott wirkt. Er wirkt im Leben von uns Christen. Er begeistert Menschen von innen heraus, mehr als irgendwelche tollen Gemeindeprogramme bewirken können. Wer von Gott angerührt wird, wer so angerührt wird, der hat auch die Kraft, weiter im Glauben zu handeln. Auch wenn äußere Lebensfaktoren nicht gerade ermutigend wirken können. Von diesem Gott und von diesem Glauben, dem Glauben, der durch Gott geschenkt ist und durch die kraftvolle Wirkung des Heiligen Geistes, können wir immer wieder gestärkt werden. Dadurch können wir Christen zu handelnden Zeugen werden, zu Zeugen, über die sich andere Menschen manchmal wundern mögen. Sich wundern, weil Menschen sich engagieren, ohne dabei irgendeine groß sichtbare Anerkennung für ihre Taten zu erhalten. Wenn Menschen eine Anerkennung für diese Taten erhalten können, wenn sie irgendwo einen Erfolg sehen könnten, dann wäre es doch viel eher verständlich, wenn sie sich weiter engagieren würden. Wenn das nicht passiert, dann ist es eher unverständlich, so zumindest das logische menschliche Denken. Nur um das noch mal ganz deutlich zu sagen, auch bei Christen gibt es das Phänomen, dass Menschen sich engagieren, weil sie sehen, dass ihr Handeln Erfolg hat. Und eine ganz große Gefahr dabei ist, dass diese Menschen sich dann selbst für groß halten und vergessen, wessen Macht hier eigentlich wirkt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Unser Text spricht zu Menschen, die eigentlich keinen sichtbaren Erfolg haben. Bei ihnen ist eigentlich nicht verständlich, warum sie sich weiter engagieren, wenn es doch offensichtlich keinen Erfolg gibt. Und wenn die Anerkennung für ihr Handeln ausbleibt. Wenn Menschen sich dagegen engagieren, ohne dass sie eine Bestätigung von außen dafür erhalten, dann muss ihre Motivation doch aus irgendeiner anderen Quelle kommen. Und wenn darüber hinaus Menschen sogar Erniedrigungen und Anfeindungen ertragen, so wie die Gemeinde in Thessalonich, und wenn dann diese Christen trotzdem weiter an Gott glauben und diesem Glauben Taten folgen lassen, selbst wenn sie keinen persönlichen Nutzen daraus ziehen, wenn Christen so leben, dann können sie durch ihr Handeln wirklich zu Zeugen werden. Zu Zeugen für das Wirken des Geistes Gottes, der im Innersten eines Menschen seine Macht entfaltet und durch einen so motivierten Menschen seine Wirkung zeigt. Eine Wirkung, die dazu führt, dass Menschen fröhlich ihren Glauben in Taten umsetzen, zu unermüdlichem Einsatz aus Liebe bereit sind und aus Hoffnung auf die Wiederkunft Christi ihre Standhaftigkeit gewinnen. Eine solche Wirkung, die kann dann wie am Beispiel der Gemeinde in Thessalonich dazu führen, dass der Glaube überall bekannt wird. Und vielleicht merkt der eine oder andere dann auch, es geht hier nicht darum, dass eine Gemeinde ihre besten Seiten zur Schau stellt, sondern es geht um Gott. Es geht um Gott und um seine besonderen Taten. Ihm allein sei Lob und Ehre. Amen. Wir möchten Gott danken mit dem Lied